Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche.
Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen.
Wir wollen uns heute unterhalten über das Lied »Nun lasst uns Gott dem Herren«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 320. Den Text hat Ludwig Helmbold 1575 verfasst und bei der Melodie steht bei Nikolaus Sellnecker 1587. Es ist das Wochenlied für den siebten Sonntag nach Trinitatis zusammen mit dem Alternativlied »Brich dem Hungrigen dein Brot«.
Lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren für alle seine Gaben, die wir empfangen haben. Den Leib, die Seele, das Leben hat er allein uns geben. Dieselben zu bewahren, tut er nie etwas Freiheit zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus. Amen.
Wir starten ja immer so ein bisschen, dass wir uns unterhalten, was so unsere Zugänge zu dem Lied sind, woher wir das kennen, was wir dabei schon erlebt haben. Und bei dem Lied ist es so, das ist ja eines der bekanntesten und beliebtesten Lieder, die wir so haben im Gesangbuch. Es wird also auch sehr oft im Gottesdienst gesungen. Es wurde auch sehr oft gesungen, wenn ich im Gottesdienst war, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und Großeltern und Schwestern. Und weil, also bei der Strophe 7, da geht es ja um die Großen und die Kleinen. Und ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter oder auch meine Mutter, wenn die Rede auf die Kleinen kam, dann hat die uns Kinder immer so angetippt oder angeschaut. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt mal mit meinen Schwestern im Gottesdienst bin, was natürlich nicht oft stattfindet, aber dann kommt dieses Lied, dann tippen wir uns auch immer
Machst
noch.
Machst du das auch bei deinen Kindern?
Würde ich machen.
Also ich kenne das auch aus den Erinnerungen meiner Kindheit aus dem Gottesdienst. Es wurde sehr oft gesungen und ich glaube auch immer beim Kollektesammeln. Aber der Organist hat das immer super langsam, feierlich und getragen gespielt. Fast so langsam, dass ich gefühlt mit meinem Atem nicht am Ende von der Phrase ankam. Also das Lied war beschwerlich zu singen. Wenn ich es jetzt orgle, also begleite, dann empfinde ich das ganz anders. Ich finde, dass dieses Lied tanzt, schwingt, dadurch nicht zu langsam sein darf und voller Energie ist. Also das hat einen wunderbaren Puls und das Lied also irgendwie tanzen lässt. Die Melodie und Textbögen sind einprägsam. Ich glaube, deshalb ist das Lied auch beliebt. Aber da sind wir schon mittendrin und ganz nah an dem Lied. Gucken wir uns vielleicht erstmal den Verfasser an des Textes, Ludwig Helmbold.
Ludwig Helmbold wurde 1532 im thüringischen Mühlhausen geboren und dort ist er auch gestorben, 1598. Wer sich jetzt mit der Reformationsgeschichte auskennt, der weiß, Mühlhausen, das ist ein besonderer Ort. In Mühlhausen war nämlich eine Zeit lang der Radikalreformator Thomas Münzer. Also der war dort vor Ort, war dort Pfarrer an einer der Mühlhausener Kirchen und hat Mühlhausen damals auch zu einem Zentrum seiner Bewegung gemacht. Ich will jetzt hier nicht groß ausholen, worum es Münzer ging, vielleicht so viel. Es war eben auch eine Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, also die sozialen Missstände der Zeit zu verändern. Und da ging es vor allen Dingen um die Ausbeutung der Bauern, der Bergleute, aber auch der Städter. Man könnte sagen, oder man könnte die zusammenfassen unter dem Begriff des sogenannten gemeinen Mannes. Und ausgebeutet wurden die natürlich von der Obrigkeit. Und Münzer wollte das ändern. Und auch durch Einsatz von Gewalt, er fühlte sich auch theologisch berechtigt, Gewalt einzusetzen. Und dementsprechend hat er dann auch viele Mühlhausener Bürger dazu gebracht, sich in der Schlacht bei Frankenberg zu beteiligen. 1525 war das, war ja eine der bedeutendsten Schlachten während des sogenannten Deutschen Bauernkriegs.
Ja, ich kenne übrigens dieses Panorama-Museum in Bad Frankenhausen. Warst du da auch schon mal?
Hab ich auch mal gesehen.
Also mit dem großen Tübke-Gemälde mit der Schlacht bei Frankenhausen. Und hilf mir mal kurz, Mühlhausen, Münzer, der ist ja dann hingerichtet worden, oder habe ich das falsch in Erinnerung, wie das Ganze ausging?
Die Bauern, also beziehungsweise der gemeine Mann, also die haben das verloren, die Schlacht, eine verheerende Niederlage. Der Münzer wurde gefangen genommen und dann einige Tage nach der Schlacht vor den Toren von Mühlhausen enthauptet. Okay. Sein Leib wurde aufgespießt und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt. Oh. Und das war 7 Jahre her, als Ludwig Helmbert 1532 geboren wurde.
Und waren die Unruhen mit dem Tod, mit der Hinrichtung Münzers beendet?
Nee, das war da noch nicht vorbei. Also zum einen musste Mühlhausen Straf- und Entschädigungszahlung leisten und hat auch seine Dörfer verloren. Die Stadt selber verlor auch ihre Reichsfreiheit. Das war das eine. Und das andere, es gab ja so eine mitteldeutsche Täuferbewegung und Mühlhausen war auch nach 1525 ein Zentrum dieser Täuferbewegung. Die war ja teilweise auch noch von Thomas Münzer mitgeprägt gewesen. Okay, und man muss sich vorstellen, also in dieser Atmosphäre wuchs der Helmbold auf und sicher hat er das auch mitbekommen, nämlich sein Opa väterlicherseits Johannes, der war seit 1524 ein Ratsherr, einer der Ratsherren in Mühlhausen. Auch sein Großvater mütterlicherseits und sogar Helmbolds Vater Stefan, nämlich 1547. Also die Familie war einfach
politisch
involviert. Ne? Genau, die haben das mitgekriegt. Ludwig selber ging 1547, da war er 15, zum Studium nach Leipzig und Erfurt. Er genoss dort eine humanistische Ausbildung und kehrte dann nach dem Studium nochmal, also wieder kurz nach Mühlhausen zurück und wirkte dort als Lehrer. Dann hat sie ihn aber bald schon wieder weggetrieben, wieder nach Erfurt. Hier wurde er 1554 Magister und 1562 sogar Professor an der Philosophischen Fakultät. In diesem Zeitraum fällt auch seine Eheschließung mit Martha Bobenzahn. 1559 hat er sie geheiratet und mit ihr hatte er 6 Kinder. Er hat bis zum Jahr 1570 in Erfurt an der Universität gewirkt und war dort auch am Aufbau einer evangelischen Schule beteiligt. 1570 musste er aber dann wegen Streitigkeiten mit den katholischen Mitgliedern der Universität seine Stellung in Erfurt aufgeben und kehrte nach Mühlhausen zurück. Dort war er auch wieder Lehrer, also das Lehrersein zieht sich durch das Leben Helmbolds. Also erst Lehrer, dann wurde er aber bald Diakon an der Kirche zu unserer lieben Frauen in Mühlhausen. 1586 Superintendent. Und ich habe gelesen, dass er als Superintendent vor allem auch damit beschäftigt war, die sogenannten gegenreformatorischen, also die katholischen Aktivitäten abzuwehren. Wir sind ja kirchengeschichtlich Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist die Phase der sogenannten Gegenreformation. Und was das ist, du weißt es, der Versuch der römisch-katholischen Kirche, die evangelische Bewegung
zurückzudrängen.
Genau. Und konkret in der Mühlhausener Gegend gab solche Versuche eben vom Eichsfeld her. Ne? Das ist ja heute noch so eine katholische Gegend. Ja, und von dort gingen eben diese gegenreformatorischen Bemühungen aus. Und damit schließt sich auch ein bisschen so der Kreis. Oder man merkt, das ist eben auch ein zentrales Motiv in Helmholtz leben. Er musste da von der Erfurter Universität gehen, weil die katholischen Kräfte darauf hingewirkt haben. Und am Ende seines Lebens spielten diese konfessionellen Streitigkeiten immer auch eine große Rolle. Ne? Mhm. Ja, Helmholtz war wohl, habe ich gelesen, mit Leib und Seele Pädagoge und hatte dazu noch eine dichterische Ader. Und beides spielt zusammen. Das merkt man auch am Text von Nun lasst uns Gott dem Herren. Da merkt man es, aber es gibt auch noch andere Beispiele. Er hat zum Beispiel auch die Confessio Augustana in Versform nachgedichtet und er hat einige Liedtexte verfasst.
Ja, und zum Beispiel zu dem bekannten fünfstimmigen Chorsatz oder Motette, muss man schon sagen, Übers Gebirg Maria geht, die sehr, sehr beliebt ist. Johann Eckert hat sie tonal ausgesetzt. Da hat er den Text geschrieben. Also das war mir auch neu. Das habe ich jetzt erst mit der Beschäftigung des Liedes bemerkt.
Und
also,
hast du gewusst, dass Johann Eckert ein Schüler von Helmholtz war?
Nee,
der kommt
nee,
nämlich auch aus Mühlhausen. Okay. Ja, die kennen sich also schon aus der Schule.
So schließen sich die Kreise.
Ja. Und der Helmholtz, der hat dann sogar die höchste Anerkennung als Dichter erfahren, die es damals gab. Kaiser Maximilian II. Hat ihn 1566 zum Poeta Laureatus gekrönt.
So eine Auszeichnung gab es. Mhm. Ja, mit Leib und Seele Pädagogen, das schließt sich eigentlich wunderbar an, denn das Lied war ursprünglich gedacht wirklich als Lied nach dem Essen. In den Veröffentlichungen des Liedes durch Helmholtz in einer Sammlung von 60 geistlichen Liedern von 1575 lese ich den Untertitel unter dem Lied »Ein Danklied nach Essens und sonst vor allerlei Wohltaten Gottes«. Mhm. Schön, ha? Wenn man das noch in alter Schrift hier sieht, mit »sonst«. Und Danklied mit CK, ja. Dann ist aber auch klar, warum das Lied beginnt mit Nun.
Ja, genau, Nun nach dem Essen.
Nach dem Essen.
Jetzt geht's los mit dem Danken.
Ja.
Genau, und da sind wir jetzt beim Text. Es ist ein Danklied und nimmt seinen eben gedanklichen Ausgang auch beim Dank für das Essen. Und trotzdem steht das Essen nur exemplarisch für etwas, das grundlegend zum Leben dazugehört, das Leben prägt, nämlich das Empfangen. Also man könnte sagen, das zentrale Motiv in dem Lied ist eigentlich das Empfangen. Und das wird auch deutlich am Wortfeld, also an den Wörtern, die sehr häufig auftauchen. Ne? Geben, gegeben, gaben, sogar das Vergeben in Strophe 6 passt da rein. Ist ja, das steckt auch das Geben drin. Ne? Also der Gabecharakter des Lebens mit den Worten des bedeutenden Theologen Friedrich Schleiermacher könnte man auch sagen, die schlechthinnige Abhängigkeit unseres gesamten Seins. Mhm. Und das wird thematisiert mit Blick auf körperliche Aspekte, also oder sagen wir mal sowas wie Nahrung, ne, aber auch mit Blick auf seelische Phänomene. Also in Strophe 2 geht es darum, dass wir unseren Körper, aber auch unsere Seele, also unser ganzes Leben geschenkt bekommen haben. Und dass natürlich auch die Fortdauer, also unsere physische Integrität zum Beispiel oder die Gesundheit, nicht in unserer Hand liegen. Hm. In Strophe 3 wird es vertieft. Da geht es um die Nahrung für den Leib, aber auch um die Nahrung für die Seele. Und das leitet dann über zu einer Betrachtung der Gaben, die wir von Christus geschenkt bekommen haben, von denen wir zehren. Und das wird dann so richtig in Strophe 4 bis 6 entfaltet. Und da ist interessant, es kommt schon, also in Strophe 4 geht es los, da wird deutlich, dass hier so eine Theologia Medicinalis im Hintergrund steht, im Hintergrund des Textes. Man könnte auch sagen, die Vorstellung vom Christus Medicus, also das ist, könnte man sagen, ist der heilende Christus oder Christus als Arzt.
Ich lese die mal vor, die Strophe 4, dass wir die vor Augen haben, worüber wir hier reden. Es heißt im Lied, ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben, Christus für uns gestorben, der hat das Heil erworben.
Christus als Arzt, in der christlichen Tradition ist es teilweise ganz wörtlich verstanden worden. Christus macht gesund. Ne? Das hat ja auch Anhalt in vielen neutestamentlichen Heilungsgeschichten. Und das geht bis dahin, dass es heute noch christliche Glaubensausprägungen gibt, die menschliche medizinische Behandlung ablehnen, weil sie sagen, wir brauchen das nicht. Wir haben unseren Glauben, Christus wird uns heilen. Das ist nur aber dieses wörtliche Verständnis nicht dominant, sondern Christus Arzt zu nennen, das ist in den meisten Fällen eine Metapher, auch hier in Helmholtz Text. Mhm. Also Christus wird es wird mit einem Arzt verglichen. Ne? Und das ist, hat schon, also diese Vorstellung reicht schon ganz weit in die Christentumsgeschichte zurück. Schon Anfang des 2. Jahrhunderts gibt es Belege dafür bei Ignatius von Antiochia. Das war ein Kirchenvater und der ist unter anderem auch dafür bekannt, dass er das Abendmahl als Unsterblichkeitsarznei bezeichnet hat. Ne? Das passt ja zum Christus. Als Arzt. Naja, und dann taucht der Vergleich immer mal wieder in der patristischen Theologie, das ist so nennt man die Theologie der ersten Jahrhunderte. Zum Beispiel, ich habe mal was gefunden von Clemens von Alexandrien, der hat so in der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert gewirkt. Der nennt Jesus Christus Heiland und jetzt kommt ein Zitat, denn er hat für die Menschen geistige Arzneien erfunden zum Wohlbefinden und zum Heil. Er bewahrt die Gesundheit, er deckt die Schäden auf, er bezeichnet die Ursachen der Leidenschaften, er amputiert die Wurzeln unvernünftiger Begierden, er schreibt Diät vor, er verordnet alle heilsamen Gegengifte für die Kranken. Denn das ist das größte und königliche Werk Gottes, die Rettung der Menschheit. Auch Luther hat das Motiv vom Christus Medicus aufgegriffen und es wurde dann in der sogenannten lutherischen Orthodoxie breit rezipiert und ausgebaut. Aber diese Phase evangelischer Theologiegeschichte, die setzt man erst so ab 1580 an. Das heißt, mit seinem Liedtext steht Helmbold quasi am Beginn dieser Phase lutherischer Orthodoxie, wo das Motiv dann eine große Rolle gespielt hat.
Ja, ich will mal noch ein Beispiel einfügen zum Thema Christus Medicus von einem Lied, was später entstanden ist, was wir auch gut kennen aus dem Gesangbuch, Nummer 372, Was Gott tut, das ist wohlgetan. Da kommt nämlich der Arzt und Helfer auch vor, und zwar in der dritten Strophe. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich wohl bedenken, er ist als mein Arzt und Wundermann, wird mir nicht Gift einschenken. Für Arznei, Gott ist getreu, drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Also der Text von Samuel Rodigast ein bisschen später, das würde genau zu dem passen, was du gerade vorher erzählt hast.
Genau. Zurück zu unserem Liedtext, nun lasst uns Gott dem Herrn. Strophe 1, ne, war Aufforderung, nun, dann folgten mehr so Beschreibungen bis Strophe 6 und Strophe 7 und 8, das sind jetzt richtige Bitten. In Strophe 7 wird gebeten um die bewahrende Güte Gottes für Erwachsene und Kinder, da sieht man wieder die Familie vor sich nach dem Essen. In Strophe 8 wird um Wahrheit und Freiheit gebeten, da klingt wieder das Johannesevangelium an, ne? Diese bekannte, sehr oft benutzte Stelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Christus im 14. Kapitel des Johannesevangeliums und das mit der Wahrheit und der Freiheit, das kommt auch nochmal an anderer Stelle vor, Johannes 8, da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Nochmal zurück, du hast vorhin gesagt, dass das Lied einen starken pädagogischen Grundzug hat. Das will ich noch mal kurz anmerken. Also das heißt, es hat auch einen pädagogischen Beginn, denn wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich stehe vor einer Klasse und die sollen jetzt ihre Hefte aufschlagen, dann sage ich, nun bitte alle die Hefte raus oder nun beginnen wir mit unserer Arbeit, bitte legen Sie Ihre Arbeitsmaterial bereit. So ist das hier ja auch. Es fängt an mit nun. Also jetzt geht's los. Das ist ganz klar und einfach. Und auch die Art, wie das geschrieben ist, dass es so ein einfaches Vier-Zeilen-Muster hat mit Reimschema AA und BB, also Herren, Ehren, Gaben, Haben. Das ist, passt auch wunderbar zum Thema Schule. Einfache Muster, Aufforderung.
Lässt sich leicht auswendig lernen. Eigentlich nicht so, genau. Du, es gibt sogar den Versuch in dem Lied, also eine vertonte Confessio Augustana zu entdecken, oder manche haben auch gesagt, Helmbold hätte hier Luthers kleinen Katechismus nochmal poetisch vertextet. Also das wäre so eine Art vertontes Bekenntnis. Ich kann das nicht ganz beurteilen, ob das zutrifft.
Ob das nicht zu viel ist. Aber gut, nun, du hast vorhin von Helmuts Auseinandersetzung mit dem Katholizismus erzählt. Gibt es da noch irgendwelche Spuren, die du hier wiederfindest? Das würde mich interessieren.
Also man könnte vielleicht denken, in Strophe 2, das Allein, ne?
Ach so, hat den er allein uns gegeben?
Ja, vielleicht klingt da dieses berühmte Allein Luthers Solus Christus sola gratia, ne? Allein durch Christus, allein durch Gnade, möglicherweise klingt das hier an. Strophe 8, erhalt uns in der Wahrheit, vielleicht ist da eben auch ganz schlicht die evangelische Wahrheit gemeint. Vielleicht zielt Helmbold auf die Einsichten der Reformation ab, die erhalten werden sollen. Mit der Freiheit könnte es sein, dass er da, falls es stimmt, dass der Text auf die Confessio Augustana Bezug nimmt, Könnte das sein, dass das hier auf das Ende der Confessio Augustana anspielt? Denn da steht drin, dass es zwar allerlei liturgische Regeln und Fastenanweisungen und Kleiderordnung in der Kirche geben mag, dass das aber irrelevant ist, wenn es um Fragen des Heils geht. Und insofern sind Evangelische frei, weil sie frei sind von solchen äußerlichen Ordnungen. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht deutet man das auch nur da hinein, weil man es eben gerne finden möchte.
Die Einfachheit und die Klarheit dieses Versmaßes, dieses Liedes, die hat ja auch andere inspiriert, darauf aufzusatteln. Also es gibt noch zwei Lieder im Gesangbuch, die dieselbe Melodie benutzen. Und zwar ist das das Lied »Nun lasst uns gehen und treten«, was am Jahresbeginn steht, oder das Morgenlied »Wach auf, mein Herz und singe«. Mhm. Beides Paul Gerhardt-Texte, aber das sind ja nur die, die wir kennen. Sicher gab es, wenn so eine Melodie ganz eingängig war oder so ein Versmaß, so ein Muster, so ein Reimmuster und Melodiemuster gut war, dann wurde das ja oft mehr transkribiert und irgendwo verwendet. Ja, das sind wir schon bei der Melodie. Einige Beobachtungen, aber ich glaube, erstmal sollten wir uns das Lied anhören.
Genau.
Zur Melodie. Als Quelle ist angegeben bei Nikolaus Sellniger, das hatten wir schon erwähnt. Also es ist nicht klar, wer der Komponist, der Melodist ist. Es ist aber klar, dass bei Nikolaus Sellniger 1587 dieses Lied das erste Mal in einer Sammlung abgedruckt ist und erschienen ist. Die Melodie stammt möglicherweise auch von Balthasar Musculus. Und Musculus schuf eigentlich einige Urformen, die zu Kirchenliedern, die in den Werken zum Beispiel von Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach aufgenommen wurden. Also zum Beispiel die Melodie zu »Wach auf, ruft uns die Stimme«, IG 147, gehen auf ihn zurück. Musculus wurde 1540 geboren und er war ein deutscher Schulmeister, also Lehrer, und wohnte in Ziegenrück. Da war ich übrigens schon. Das ist nämlich eine kleine, winzige Landstadt im Saale-Orla-Kreis im Südosten von Thüringen. Und dieser vierstimmige Satz, wir haben das Lied ja nicht bloß mit Melodie abgedruckt, der Satz hier im Gesangbuch, der ist ja auch ausgewiesen nach Johann Krüger 1649. Johann Krüger ist klar, ist so ein Name wie Johann Walter, Johann Krüger, das sind Meister der reformatorischen Kirchenmusik. Und der stammt ja aus dem Sorbischen, ging in die Lateinschule Guben, Wanderschaft, Sorau, Breslau, Regensburg, kam wieder zurück und hat sich dann in Berlin im Grauen Kloster auf das Theologiestudium vorbereitet, an der Universität Wittenberg studiert und sich musikalisch selbst sehr weitergebildet und war dann bis zu seinem Tode 40 Jahre Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor der St. Nikolai-Kirche in Berlin. Also ich will bloß mal sagen, das waren alles irgendwie große Namen, die auch miteinander im regen Austausch standen. Alle die Namen, die wir jetzt genannt haben. Aber genug von den großen Tonmeistern. Mich interessiert jetzt, wie fühlt sich diese Melodie an? Ich habe vorhin schon erwähnt, ich finde, dass diese schwingt und tanzt. Zuerst fällt mir auf, wenn ich mir den Satz angucke von Johann Krüger oder die Melodie, dass es keine Taktstriche gibt. Und das ist heute eigentlich ungewöhnlich. Wir haben uns angewöhnt, dass es hinter dem Notenschlüssel eine Taktangabe gibt, 4-3er-Takt. Und wir genau wissen, wie wir zählen und rechnen müssen und können das ordentlich einsortieren. Das ist bei diesem Lied nicht so einfach möglich. Das sind nur Mensurstriche. Und man muss dazu wissen, dass diese Notation überhaupt, wie schreibe ich Musik auf, ja einen weiten, weiten Weg genommen hat. Und mal so ein kleines Streiflicht rein. Erst im 9. Jahrhundert sind so Notationen von Neumen, also von melodischen Floskeln im gregorianischen Choral, bekannt, die aufgeschrieben wurden, allerdings ohne Zeitangaben, sondern einfach nur Tonhöhen, Tonbezüge, wo gibt's Verzierung. Und die Ton- und Rhythmusnotation, die zusammenkommt, die ist eigentlich erst im 13. Jahrhundert in irgendwelche Strukturen gebracht worden. Es war auch damals gar nicht so wichtig, weil man hat das ja eh weitergegeben, gesungen und abgehört. Und dieses Aufschreiben, das war ja vielleicht eine Sicherung, aber es war nicht das Wichtigste zum Musizieren selber. Man hat gelernt von den Meistern vor einem. Und dieses Lied in ein festes Taktschema zu bringen, so wie wir das heute denken, ist eh nicht einfach, weil es passt nicht so richtig rein. Deshalb ist es viel schöner, dass es hier so frei steht und ich eine Freiheit habe, auch ein bisschen das Tempo und das musikalisch auszuloten, wie frei oder etwas enger es schwingen soll. Übrigens haben wir das Problem auch heute, dass wir mit diesem Taktus, das heißt ja lateinisch Berührung, Stoß, mit so einer Einordnung eigentlich nie befriedigende Lösung schaffen. Wenn man heute so ein ganz modernes Lied sieht, was einen komplizierten Rhythmus hat, sieht abschreckend kompliziert aus. Und dann kann man das auszählen bis in die kleinsten Notenwerte. Es wird vielleicht trotzdem nicht so erklingen, wie der Komponist es im Ohr hatte. Also das sind alles ja nur begrenzte Hilfsmittel. Die Notation. Es gibt einen Puls, einen Herzschlag und den muss ich erspüren, denn den kann ich schon im Text erspüren. Der Puls hier, das sind so kleine Viertelnoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind wie die Minutenangaben. Sechserpakete. Ich kann die in verschiedene Pakete packen. Ich könnte immer drei zusammentun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich Walzer tanzen. Oder ich kann die in größere Pakete tun, immer nur zwei dieser kleinen Minutenschläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Und es entstehen vollkommen andere Pulsgefühle und Rhythmusbezüge. Und diese wechseln sich hier ab. Ich habe als erstes diese Dreierpakete. Nun lasst uns Gott dem 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei Herren Dank 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommen wieder die Dreierpakete. Sagen und ihm Zweier Ehren für wieder Dreier. Also du hast verstanden, was ich meine.
Ja, wenn du es so auseinander nimmst, ist es unheimlich kompliziert.
Klingt kompliziert, ist es am Ende beim Singen nicht. Wenn man gut geführt wird und wenn das so schön schwingt und das auch nicht zur wichtigsten Sache der Welt wird, dass diese Minute da taktet. Aber es ist also ein Wechsel zwischen, würde ich jetzt musikalisch sagen, zwischen einem Sechsvierteltakt und einem Dreihalbetakt. Also, und ich kann das auch dem Text ablesen. Nun lasst, kriegt eine Betonung, weil das ist der Anfang von dem Takt. Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihm ehren. Dieser Wechsel macht das Lied interessant und das macht's beschwingt, frisch. Und es ist eigentlich nichts tödlicher, als wenn ich diesen Wechsel gar nicht mehr empfinden kann, diesen Tanz des Pulses, sondern das Gefühl habe, es ist so langsam und so feierlich, dass ich gerade nicht bis ans Ende der Phrase komme, vor Atemnot. Und dann taucht einfach Langeweile auf. Also es muss meiner Meinung nach tanzen, schwingen. Und ich glaube, so in der Renaissance und damals, da musst du dir jetzt vorstellen, so eine schöne Rahmentrommel dazu oder ein Schellenring, das würde den Rhythmus nochmal verstärken. Das würde hier hervorragend dazu passen.
Nun wollen wir es mal nicht übertreiben.
Gut.
Das Proprium des Sonntags.
Ja, das ist der Sonntag nach Trinitatis. Straffer Übergang.
Nach all den Schellen und Klanghölzern. Am siebten Sonntag nach Trinitatis, da geht es in den Texten, in fast allen Texten, darum, dass jemand Hunger hat. Also es geht ums Essen, Brot spielt eine wichtige Rolle. Und es ist aber nicht nur der körperliche Hunger, sondern es wird auch der spirituelle, der geistliche.
Ja, das passt doch wunderbar zu einem Tischlied, wo es um Dank für die Nahrung geht, Leib und Seele.
Genau. Der Sonntag gilt auch als Abendmahlsonntag. Da wird das Nachtmahl Christi wird ja auch bei uns im Lied erwähnt. Ne? Mhm. Das Abendmahl hat ja Luther erst so genannt. Also vorher, das heißt ja eigentlich nicht Abendmahl. Ne? Steht ja auch nicht in der Bibel, steht auch nichts von Abendmahl. Und hier noch Nachtmahl, ja. Aber ich finde, das ist nur ein Aspekt des Sonntags. Wenn man den zur Geltung bringt, dann stellt sich der schöne Bezug auch mit der Strophe ein. Mhm. Also Strophe 5 ist das, ne? Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl.
Was hast du für, jetzt würde mich mal interessieren, als Theologin, als Pfarrerin, so für Gestaltungsideen bei dem Lied? Oder sagst du, ach, das ist so bekannt, da muss man eigentlich nichts machen?
Ich hatte jetzt mal eine Idee, die Bezug nimmt auf die Erkenntnis, dass ja nicht alle Menschen gerne singen. Wir gehen immer so davon aus, dass alle gern im Gottesdienst singen. Und das stimmt ja gar nicht. Also man sieht zum einen ja auch immer welche, die nicht mitsingen. Oder es sagen einem auch Menschen ja explizit, dass sie nicht mitgesungen haben oder dass sie nicht in den Gottesdienst gern gehen, weil sie keine Lust haben mitzusingen oder dass sie gar nicht singen können und so weiter. Deswegen, ich habe mir mal eine Gestaltungsidee überlegt, wo man nicht singen muss.
Sag mal, bin ich jetzt gespannt.
Also ich stelle mir vor, dass die erste Strophe des Liedes von einem Solisten, einer Solistin vorgetragen wird.
Also ich singe nicht selber, aber ich höre.
Ich höre.
Das machen viele gerne.
Ich finde überhaupt Solisten, ist auch mal schön. So. Also stell mir vor, Strophe 1, Solistin. Und dann, du musst mir sagen, ob das funktioniert, wird der quasi der letzte Ton ausgehalten von dem Instrument oder vielleicht doch gar minimal variiert. Und die Gemeinde liest dann auf diesen Ton Strophe 2.
Und dann wird die noch gesungen, oder?
Nö, dann wird Strophe 3 wieder von der Solistin gesungen. Strophe 4 liest die Gemeinde wieder.
Das gemeinsame Lesen geht sehr gut bei diesen kurzen, weil wir haben ja schon gesagt, das ist ja so schön vierzeilig und so einfache Endreime und es passt alles. Da kann man gut, wenn es nicht zu komplex ist, kann man gut in der Gruppe sprechen.
Muss halt jemand anführen. Ja, das war jetzt mal meine Idee. Und jetzt bin ich gespannt auf dein kreatives Feuerwerk, was du dir wieder überlegt hast.
Naja, also ich habe eine Idee aus den Melodiespielen zum Gesangbuch von Christa Kirschbaum aus dem Strube Verlag. Und die spürt nochmal diesen Puls so nach, diesen Betonungen. Und die schlägt einfach vor, nicht, dass die Leute irgendwas machen müssen groß, denn viele also singen und gleichzeitig einen Rhythmus klatschen, das überfordert viele auch schon.
Aber die nicht.
Aber ich sag nochmal, mein Schellenring oder meine schöne Rahmentrommel, es macht jemand dazu einen Rhythmus. Und dieser Rhythmus kann sich von Strophe zu Strophe verändern. Das kann einmal so sein, nun lasst uns Gott dem Herrn Dank, also den großen Werten, oder es kann lasst uns Gott dem, oder es kann auch lasst uns Gott dem Herrn, und jedes wechselt ab, je nachdem, was die Strophe macht. Ich glaube, das würde auch so einen kleinen Effekt des besonderen Zuhörens, wäre jetzt einfach nur so ein Sahnehäubchen drauf. Interessant finde ich noch eine andere Idee, die habe ich in einem Buch gelesen, das heißt Frisch gesungen, Singideen für die Gemeinde zu allen Wochenliedern der neuen evangelischen Lesenordnung von Jochen Kaiser. Jochen Kaiser hat vorgeschlagen, die beiden Wochenlieder, also das andere ist ja Brich dem Hungrigen dein Brot, EG 418, ein nicht so bekanntes, moderneres Lied, zu verknüpfen, zu verschlingen. Und das finde ich eigentlich interessant, weil da entstehen Kontraste, Gegensätze. Ganz altes Lied, neues Lied. Fröhlicher Tanz, Brich dem Hungrigen dein Brot, die Melodie ist ernst. Hat auch einen ganz anderen Textintus, nämlich da geht es ja um die in Blick zu nehmen, die hungern. Mhm. Also Wechsel zwischen Sattheit und Hunger, Überfluss und Mangel, finde ich echt interessant. Also man könnte dann singen, es ist ein bisschen eine gewagte Idee. Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen im Ehren. Erste und zweite Strophe, den Leib, die Seele, das Leben hat er uns gegeben. Und dann kommt die Strophe, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend wandern. Führe in dein Haus hinein, trag die Last der anderen. Dann singt wieder die Gemeinde, Nahrung gibt er dem Leibe, die Seele muss auch bleiben. Und nach der vierten Strophe kommt wieder eine Strophe aus dem anderen Lied, nämlich, nachdem wir gesungen haben, ein Arzt ist uns gegeben, der selbst ist das Leben, der selber ist das Leben, Christus für uns gestorben, der hat das Heil erworben, singt zum Beispiel eine Solistin, brich dem Hungrigen dein Brot, du hast es auch empfangen, denen, die in Angst und Not, stille Angst und Bang.
Ah ja, das ist auch theologisch schlau, ne? Weil wenn einem gegeben wird,
ja,
dann kannst du
genau.
Ihm selber geben. Ne?
Also ich finde, das hat, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich als Gemeindemitglied da sitze und zwei Lieder immer hin und her switche, so mit Blättern. Auch das Blättern, das stört mich ja beim Zuhören. Ich muss ja mich dann permanent orientieren, wo ich bin. Aber man könnte ja dieses Lied 320 einfach immer in so Zweierblöcken singen und dazwischen kommt von der Solistin oder vom Kantor an der Orgel dieser Einwurf, dieses, da ist auch so ein schöner Wechsel zwischen Zuhören und, und aktiv sein. Also ein Kontrast zwischen Dur, Moll, gerade, schwingend, vielleicht auch so, dank mit dem Blick auf unseren Teller, IG 320 und der Blick über unseren Teller ran zu den Hungernden und auch ein Wechsel zwischen ich bin aktiv als Gemeindegesang und ich kann einfach mal zuhören.
Trotzdem, man kann es auch einfach so ganz normal als Kollektenlied singen.
Ach,
und
wunderbar.
Bei der Strophe 7 tippen dann alle Eltern ihre Kinder an.
Da werde ich jetzt bestimmt immer dran denken, wenn ich das singe. Und wie gesagt, es ist auch wunderbar, mehrstimmig im Gottesdienst zu singen, in dem einfachen und sehr schlichten Satz von Johann Krüger. Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihm ehren und ihm singen, würde ich da abschließen.
Da haben wir jetzt wieder mal alles rausgeholt, was aus dem Lied rauszuholen war, finde ich.
Gut.
Und
aber es war viel.
Ja, es war viel. Ne? Das meine ich doch.
Schön.
Gut.
Hat Spaß gemacht. Danke. Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.